ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Herzlich willkommen am MDR Kultur Bücherwagen bei Unter Büchern unterwegs im Gespräch mit dem Autor Domenico Müllensiefen. Gerade ist sein dritter Roman erschienen. Manchmal muss man sich entscheiden im schönen Kanon Verlag. Und der Roman spielt an einem Ort, der gar nicht so oft vorkommt in der deutschen Literatur, wenn man jetzt sagt, er spielt größtenteils in der Fahrerkabine eines LKWs. So Romane, die auf der Straße spielen, gibt es, glaube ich, ein paar. Darüber werden wir reden. Also ein spannendes Setting. Und der Roman ist ein bisschen eine Vermessung des Kontinents, ein bisschen auch ein Bericht über die Lage des Landes und vor allem eine sehr berührende Mutter-Tochter-Geschichte. Über all das wollen wir sprechen. Mein Name ist Tino Dallmann. Erstmal herzlich willkommen, Domenico Müllensiefen.
Hallo.
Wenn wir jetzt die aktuelle Weltlage anschauen, steigende Spritpreise, steigende Transportkosten, das sind ja alles Dinge, die würden ihrer Protagonistin Sandra total beschäftigen als Lkw-Fahrerin. Wollen wir die einmal kurz verorten, was sie fährt, was sie transportiert und wie sie so dasteht als Lkw-Fahrerin mit ihrer Fracht?
Ja, gern. Sandra ist 41 Jahre alt, arbeitet als Lkw-Fahrerin eigentlich ihr ganzes Leben schon. Der Vater war bereits Fernfahrer und hatte das junge Mädchen schon auf dem Beifahrerplatz mit sitzen und sie ist ja in diesen Beruf reingewachsen, hat ihn praktisch geerbt. Sie war lange tätig für eine größere Spedition, hat sich dann selbstständig gemacht irgendwann und durch einige Schicksalsschläge, der Mann ist verloren gegangen, der ist in Afghanistan als Soldat gefallen. Durch eine Spielsucht und durch ein paar andere Probleme hat sie am Ende einen sehr, sehr alten LKW und transportiert auf eigene Rechnung ganz alleine Schlachtvieh durch ganz Europa. Und das ist eigentlich in Europa eigentlich fast unmöglich, als selbstständiger LKW-Fahrer, als selbstständige LKW-Fahrerin zu überleben. Zumal das auch noch eine sehr, sehr spezielle Fracht ist, die oft von größeren Speditionen übernommen wird. Also sie kämpft sich durch und fährt eigentlich mit Vollgas auf einen Abgrund zu.
Also mindestens auf einen Bankrott. Und sein LKW zu reinigen, man kriegt es dann mit, ist eine Heidenarbeit, wenn man Schweine transportiert. Und das Spannende an Romanen, die auf der Straße spielen, man fährt wohin, aber man fährt ein bisschen auch immer weg und vor was davon. Also ein bisschen ist es auch eine Flucht für sie, wenn sie auf den Bock steigt, oder?
Ja, jedes Mal aufs Neue. Also sie flieht vor ihren Problemen zu Hause, sie flieht vor den Bescheiden vom Finanzamt, dass sie Steuern zahlen muss, sie flieht vor dem Problem, dass sie keine Sozialversicherung mehr hat, nicht mehr in die Krankenkasse einzahlt oder in die Rente. Sie flieht vor ihrer Schwiegermutter, die das Sorgerecht der Tochter von Sandra hat und hat jetzt bei dem Roman ihre Tochter mit dabei und sucht eigentlich während dieser Flucht von den ganzen Problemen den Zugang zu ihrer Tochter, ist aber so mit Problemen zugebaut, dass sie kommunikativ gar nicht mehr in der Lage ist. Also sie versucht, dem Kind Liebe zu geben oder Kontakt aufzubauen und die Fronten zwischen den beiden sind so verhärtet, dass es eigentlich Sprachlosigkeit ist, die durch die Fahrerkabine weht.
Die Tochter ist 14, können wir dazu sagen, zu stark geschminkt und vaped, wenn man das Wort, oder hängt an einem Zigarettenersatzgerät. Weiß gerade gar nicht, wie man sagt.
Die ganze Zeit, ja.
War das eine bewusste Entscheidung, eine Frau zur Protagonistin zu machen, weil so viele Frauen...
Ja, das war in der ersten Sekunde klar. Als der Gedanke kam, einen Roman zu schreiben, der im LKW spielt, dachte ich mir sofort, na wenn LKW, dann eine Frau. Und wenn, dann mit in Anführungsstrichen zweifelhafter Fracht, also mit irgendwelchen illegalen Dingen. Da habe ich überlegt, man könnte Schmuggeln machen, Zigaretten schmuggeln. Na, ist ein bisschen zu einfach, gibt's auch zu oft und oder ist vielleicht auch ein bisschen zu naheliegend oder Alkoholschmuggel oder irgendwelche anderen Dinge reinbringen. Dann dachte ich mir, was ist denn eigentlich, wenn eine Frau aus dem eher rechten Milieu stammend Flüchtlinge nach Deutschland reinfährt? Also nicht rausfährt, sondern reinbringt. Also wie schaffe ich es, eine Frau im rechten Milieu zu etablieren, schriftstellerisch, die Flüchtlinge reinschmuggelt, also die eigentlich voll gegen ihre eigenen Überzeugungen handelt. Was muss passieren, damit die Frau dazu bereit ist? Und dann hatte ich ein Thema.
So, Jetzt haben sie schon...
Jetzt habe ich ein bisschen was genommen, ja.
Jetzt haben wir die ganz großen Plotlinien schon umrissen. Was ich, wenn wir noch einen kleinen Schritt zurückgehen, wir kommen auf all das noch zu sprechen, was ich an dieser Entscheidung, erstmal eine Frau zu nehmen, total stark fand, war, dass sie eine große Spur der Fernfahrerromantik ja schon mal killen. Also im Sinne von, wir haben, vielleicht schütteln sie jetzt mit dem Kopf, wenn es ihnen anders geht, man hat so eine Spur von, ja, die weite Straße liegt vor mir, schöne Musik läuft und es ist alles prima. Und allein, weil sie eine Frau ans Lenkrad setzen, merkt man, ja, Moment, da gibt es eklige Typen an der Raststätte, die in der Waschanlage viel zu lange Zeit brauchen. Man kriegt Prostitution mit, auch das können wir erwähnen. Und so ganz unmittelbar ist die Romantik erstmal weg. Die baut sich so stellenweise wieder auf, aber vielleicht an Sie die Frage, Sie haben auch recherchiert, Sie saßen auf dem Bock, gibt es für Sie so eine Fernfahrerromantik? Haben Sie die erlebt?
Ich war 2 Tage lang in Rothenburg, Wümme, also in Norddeutschland, bei einer Spedition mit auf einem LKW. Und am ersten Tag mit einer Frau, die fährt so einen 7,5-Tonner und da haben wir so kleinere Stückgut vor Ort verladen und abtransportiert. Und am zweiten Tag war ich mit einem 40-Tonner unterwegs, mit einem Stefan. Und Stefan hat zu mir gesagt, diese ganze Romantik gibt es nicht, das ist vorbei. Und hat dann einen Spruch nach dem anderen geklopft. Unter anderem hat er gesagt, die Autobahn hat ihre eigenen Gesetze, kennst du sie nicht, kommst du nicht nach Hause. Und das habe ich hier oben so als Motto des Buches tatsächlich gleich genommen. Dann waren noch so andere Sprüche, wir verlassen den LKW so, wie wir ihn betreten haben. Sprich, wir halten uns an den Stangen fest, wir springen nicht einfach runter. Und das ging die ganze Zeit so. Und dann habe ich mitbekommen, der liebt Tom Astor, der liebt Johnny Cash, der liebt Truckstop und der lehnt diese ganze Romantik ab, aber der ist diese Romantik, der lebt das. Also der ist früher auch eine Zeit lang Fernstrecken gefahren, wo der auch wirklich dann so übernachtet hat im LKW, hat mir davon noch Geschichten erzählt. Und ich glaube, wenn man diesen Mann aus dem LKW rausnehmen würde, dann würde der eingehen. Also der braucht das Lenkrad in seinen Händen und diesen leicht durchfedernden Sitz.
Und wie kann ich mir die Recherche vorstellen vor Ort? Weil die Leute, denen sie begegnet sind, die wussten ja, dass wird ein Buch draus und klar fiktionalisiert und man ist nicht 1:1 drin, aber kann ich Sie mir da schreiben mit so einem Notizbuch daneben vorstellen? Oder
nee, das mache ich nie. Das hat keinen Sinn. Wenn man sich irgendwas aufschreiben muss mit Notizen, dann, also bei einem Interview vielleicht, also das muss dann wirklich ein druckreifes Zitat sein und ich habe so ein bisschen die Haltung, was ich mir nicht merke, ist es vielleicht auch gar nicht wert, aufgeschrieben zu oder ins Buch zu kommen. Bei mir war das eher so, ich hatte natürlich meine Vorurteile. Also ich saß vor 20 Jahren mal auf einem LKW, mein leiblicher Vater war früher Fernfahrer und da bin ich mal mit ihm durch Europa gefahren, aber das ist 20 Jahre her, da waren andere Zeiten. Und wenn man jetzt was aufschreibt, was 20 Jahre her ist, dann ist das schon sehr weit weg, um dann einen sehr dichten und nahen Roman zu schreiben. Also brauchte ich eine Spedition, brauchte jemanden, der mich mitnimmt. Hab dann über ein paar Zufälle diese Spedition gefunden, die meinte, ja, kannst gerne bei uns einsteigen, fährst ein paar Tage mit, solange du willst. Und hab dann gemerkt, dass meine Ideen, meine Erinnerungen auch an früher und auch vielleicht Vorurteile, die ich habe oder so Gedanken zu dem ganzen Stoff, nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was ich da beschreibe oder was ich beschreiben wollte. Also ich habe dann noch ganz viel Futter bekommen, was ich dann in den Text einbauen konnte. Also ich saß dann vor meinem Text und dachte mir, oh, wenn ich jetzt hier reingehe und da anfange rumzuklopfen, dann fliegt mir das alles um die Ohren. Ja, und dann konnte ich nochmal durchgehen. Aber das Schöne war, diese 2 Tage haben vollkommen gereicht im LKW. Also ich hätte, glaube ich, noch 2, 3, 4 Wochen drin sitzen können, aber der LKW-Fahrer, der war so kommunikativ, dass der mich an einem Tag eigentlich so mit Input zugeballert hat, dass ich danach gar nichts mehr hätte aufnehmen können. Und das Finale war dann, der hat mich zum Bahnhof gefahren in Rothenburg, fährt mit dem großen LKW da ran, da ist so ein kleiner Wendeplatz, ich steige dort aus, gehe zum Bahnsteig und auf einmal höre ich hinter mir hupen in einem Ton, dass es mich fast von Zug geweht hätte. Und er hat dann nochmal groß gewunken und saß da in seinem Truck und fuhr dann davon. Das war großartig.
Und da ist was an der Straße, finde ich, wenn man jetzt so Ihre 3 Bücher nimmt, was Sie fasziniert. Also der 2. Roman, das können wir kurz erwähnen, weil der ist auch sehr schön, heißt Schnall dich an, es geht los. Also da ist ein Interesse für die Straße da schon im im Werk quasi, in der Biografie ja auch, wie Sie gesagt haben. Was reizt Sie erzählerisch daran, so einen Roman auf die Straße zu setzen?
Ja, vielleicht diesen unpathetischen Satz, die Straße schreibt die Geschichte des Lebens oder so. Mein erster Roman aus unseren Feuern, der hieß als Arbeitstitel für mich viele Jahre lang Leichenstraße. Also das, da geht es ja auch so um das Abfahren von verschiedenen Stationen, wo man Leichen einsammelt als Bestatter. Und auch da stirbt jemand auf der Straße. Ich wurde mit Kraftfahrzeugen sozialisiert. Ich bin zum ersten Mal Auto gefahren, da war ich 9 Jahre alt. Also allein. Mein Vater war daneben. Von da an bin ich dann über den Acker immer gefahren, wenn wir irgendwie Kartoffeln geerntet haben oder so, und habe dann da das Auto immer ein paar Meter vorgefahren. Als ich meinen Führerschein gemacht habe, da hat mein Stiefvater von mir verlangt, dass ich ihn durch die Gegend fahre. Das war hoch illegal. Wir sind so von der Altmark bis kurz vor Leipzig gefahren. Und er saß neben mir, was heute ja erlaubt ist mit Führerschein ab 17, aber ich war noch in der Fahrschule. Dann hatte ich das erste Auto mit 18, habe das nach 2 Monaten zu Klump gefahren. Hab mir das zweite Auto gekauft. Das hatte ich ein paar Jahre länger. Also Autos oder Fahren war für mich immer wichtig. Also ich hatte einen meiner besten Urlaube hatte ich im Auto verbracht, als ich mit einem Freund innerhalb von 9 Tagen von Leipzig nach Salzburg gefahren bin. Von da aus nach Genua. Von Genua sind wir weitergefahren nach Straßburg. Von Straßburg nach Luxemburg, nach Brüssel. Da bin ich dann besoffen aufgewacht mit einem Tattoo. Und dann waren wir noch ein paar Tage in Amsterdam. Und dann ging es zurück nach Leipzig. Das waren 9 Tage. Und wir haben damals Couchsurfing betrieben und waren bei irgendwelchen Leuten auf dem Sofa zu Gast. Und ja, es war großartig. Also übers Fahren könnte ich Romane schreiben.
Man hat ja auch manche Schriftsteller oder Schriftstellerinnen Angst, dass ihnen der Stoff ausgeht. Ich habe die Angst gerade bei Ihnen nicht.
Ja, ich auch nicht.
Und was spannend ist an der Straße, was Sie ganz wunderbar machen in dem Roman, ist, dass die Straße ja auch ein Ort ist, an dem politische Entscheidungen sichtbar werden. Jetzt können wir auch drauf kommen, dass die Protagonistin, politisch müssten wir sie den rechten Lager zuordnen. Ich hätte jetzt die Formulierung angeboten, dass sie verloren für die aktuelle Politik ist. Also sie kann einfach politische Entscheidungen gerade nicht mehr nachvollziehen, die sich ja auch an der Straße äußern. Also vielleicht ist das eine schöne Stelle für die Lesepassage, die wir vorher besprochen haben. Ich leite noch kurz darauf hin, indem ich sage, wir haben schon erwähnt, der Vater war auch LKW-Fahrer, der saß auch auf dem Bock und der hat, das war mir vorher neu, mit einem Streik die europäische Einigung vorangebracht. Und das ist so der Spannungsbogen, den der Roman auch hat, so die Einigung, die passiert ist, die jetzt stellenweise zurückgedreht wird. Und man kann auf verschiedenen Arten auf diese Entscheidung blicken.
Ja, und diese Episode, die ich da jetzt vorlese, die 84 war, die der Vater hier erlebt hat, die habe ich gefunden durch aktives Hören von Tom Astor. Der hat einen Song, der heißt 14 Tage über den Brenner und da erzählt er uns europäische Geschichte. Von hinten kein Geräusch, auch Mia schwieg. Sandra musste an ihren Vater denken, der ihr oft voller Leidenschaft vom Brennerstreik 1984 erzählt hatte. Er selber hatte in seinem Deutrans Volvo weit vorn gestanden. Immer wieder hatte er davon erzählt, wie ihm die Hände gezittert hatten, als er für ein paar Wochen zuvor die Nachricht bekommen hatte, dass er für die Deutrans fahren durfte. Und er hatte ja auch gesagt, dass sie ihn das hätten nie machen lassen, wäre sie nicht kurz zuvor auf die Welt gekommen. Seine erste Reise für die internationale Spedition führte ihn direkt in den Brennerstreik. Nur 10 Lkw hatten ihn von der Grenze getrennt. Die anderen Fahrer hatten ihm erst misstraut, weil sie die Aufschrift auf seiner Plane gesehen hatten, hatten gedacht, dass er ein Streikbrecher aus dem Osten sei, überlegten sogar, ihn durchfahren zu lassen, um ihn loszuwerden. Sie warfen ihm vor, dass Fahrer wie er die Preise drückten und fanden dann doch Vertrauen, als sie merkten, dass auch er nur einer von ihnen war. Ein Fahrer aus Rothenburg hatte dann sogar mit seinem Chef gesprochen, wollte den netten Kerl aus dem Osten abwerben, aber der hatte ein Foto von seiner Tochter gezeigt und abgewunken. Die Italiener fertigten die Lkw damals viel zu langsam ab, während die Österreicher Nachtfahrverbote verhängten. Fracht von Nord nach Südeuropa und andersherum zu fahren, war eine Tortur gewesen. Irgendwann hatten die Fahrer die Schnauze voll gehabt und machten die Grenze für 14 Tage zu. Halb Europa hatte nichts mehr zu fressen und am Ende bewegten sich die Politiker in München, Bonn, Rom und Wien. Kurz danach hatte Franz Josef Strauß die Krisensitzungen zwischen Verkehrsministerium und Fahrern in Kiefersfelden besucht. Sandras Vater stand zwischen seinen Kollegen, wartete mit ihnen auf den bayerischen Ministerpräsidenten und schaffte es, dem Strauß innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal die Hand zu geben. Als er dem kräftigen Mann, der einen halben Kopf kleiner war, als er davon erzählte, wie sie sich knapp ein Jahr zuvor in Dresden schon einmal gesehen hatten, schlug der ihm krachend auf die Schulter. Beim dritten Mal sei die Teilung Deutschlands Geschichte, hatte Strauß gesagt. Fahrer, die zusammenhalten, können die Welt verändern. Zumindest dachten und hofften, dass die 4000 Fahrer, die damals die Alpen komplett zumachten und sich weigerten, weiterzufahren, während im LKW der Spinat vergammelte. Danke.
Und wenn Ihre Protagonistin an Politik denkt, dann ist sie erstmal unglaublich frustriert. Also wenn die einen Politiker an der Kolonne vorbeifahren sieht, dann überlegt die erstmal, ob sie irgendwie doch den Wagen zur Seite drängen könnte und überlegt dann so, nee, ich könnte auch den Fahrer treffen und Fahrerehre oder Fahrerinnenehre ist Fahrerinnenehre, wir halten irgendwie zusammen. Was frustriert Sandra so an der Politik, dass sie so verloren ist für politische Entscheidungen?
Naja, sie ist ja eigentlich so ein bisschen das, was man sich wünscht. Also sie gründet ihr eigenes Unternehmen, sie versucht selbstständig zu sein, sie versucht auch Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig fühlt sie sich halt als Alleinunternehmerin im LKW ja schon auch allein gelassen von allem anderen und sieht zeitgleich, dass also aus ihrer Wahrnehmung heraus alles voller osteuropäischer Fahrer ist. Dass es kaum noch deutsche Kollegen gibt, die auf dem Bock sitzen und hat zeitgleich auch die Probleme, die eine Frau auf der Straße hat. Es gibt keine ordentlichen Raststätten, es gibt keine ordentlichen hygienischen Bedingungen. Es ist alles durchsexualisiert. Auf den Parkplätzen stehen Prostituierte herum. Es ist auch unsicher. Man muss für jede Nacht, die man auf einem Rasthof steht, 20 Euro bezahlen, hat vielleicht noch nicht mal getrennte Toiletten. Also sie fühlt sich im Stich gelassen und hat natürlich auch viel Zeit, im LKW alleine sich in diese Wut hineinzusteigern und dann vielleicht auch blind zu sein für andere Haltungen oder für andere Perspektiven.
Was ich unglaublich schön an diesem Roman finde, ist, dass er uns unglaublich komplexe Figuren zeigt, weil es auch ein Roman über Herkunft in dem Sinne ist, dass der Vater überhaupt nicht wollte, dass sie auf dem Bock auch landet. Also so wie Sie beschreiben, ist die Frustration ja nachvollziehbar. Und Ihre Entscheidungen, wo man sich dann denkt, in diesem klapprigen LKW, um Himmels Willen, mit den Schweinen, das kann nicht gut gehen und sonst fährt sie Elektroschrott. Aber es ist nachvollziehbar, weil Sie auch schreiben, wie die Herkunft sie prägt. Sie versucht mal Krankenschwester zu werden auf dem Wunsch des Vaters, das klappt alles nicht. Ist das in irgendeiner Hinsicht auch eine ostdeutsche Geschichte? Das Setting gibt das ja her. Wir haben so ein abgebaggertes Dorf, was eine Rolle spielt, Verlusterfahrungen spielen eine Rolle, Entschuldigung, dass ich jetzt mit den Klischees, dass ich sofort auf die Verlust und auf auch wieder was Problematisierendes komme, aber inwiefern ist es für Sie eine ostdeutsche Geschichte?
Es gibt zwei Bezüge im Roman, dass das in Ostdeutschland spielt. Ich wollte eigentlich darauf in dem Buch gar nicht so zu sprechen kommen und zu gucken, wie die Presse darauf reagiert, wenn ich das weglasse. Aber gut, jetzt sind wir drin. Das ist halt insofern eine ostdeutsche Geschichte, denke ich, als dass es eine Bereitschaft gibt, so komplett das durchzuziehen bis zum bitteren Ende. Also auch wenn man vielleicht irgendwo schon innerlich weiß, das hat jetzt hier wenig Sinn, man gibt einfach nicht auf, man macht weiter. Und man hat ja bereits einmal alles verloren und dann kann man auch nochmal alles verlieren. Was ändert es denn? Also kann es ja vielleicht auch besser werden. Gleichzeitig aber wichtiger war mir eigentlich, dass ich Figuren zeichne, die sich in der Grauzone bewegen. Ich wollte keine Fahrerin haben, die vollkommen sympathisch ist oder unsympathisch. Ich wollte eher eine Figur haben, die vielleicht ganz platt gesagt ein schlechter Mensch ist, der vielleicht gute Entscheidungen trifft plötzlich oder ein guter Mensch, der auf einmal sehr, sehr schlechte Entscheidungen trifft. Und wollte Ambivalenz zeigen. Das war eher der Versuch. Und dass es im Osten spielt, kriegt man an zwei Stellen mit, unter anderem, wo ich die Deutrans erwähne, was wir ja gerade vorgelesen haben.
Sie merken, dann wird einfach offener nach Ostdeutschland gefragt. Wir kommen nicht ganz von los. Das Schöne ist tatsächlich, dass Sandra eine Verwandlung durchmacht. Das können wir ja so stehen lassen. Diese Ambivalenz haben Sie schön erzählt. Und was ich spannend finde, da würde mich Ihr Blick interessieren, ist, dass ich das Gefühl habe, ich möchte mehr über LKW-Fahrer lesen. So Ihre anderen Romane, Sie haben es schon erzählt, handelten von Bestattern. Wir waren als Techniker unterwegs. Sie haben Ihre eigene Biografie, haben wir jetzt angedeutet, mitbekommen. Ich habe mal ausgelassen, dass Sie auch bei der Telekom gelernt haben, da Techniker waren, also da viel Stoff gesammelt haben. Ist das nur mein Eindruck oder denken Sie auch manchmal, dass wir davon zu wenig erzählen, von so ganz handwerklichen, klassischen Berufen? Dass so ein Arbeitsalltag.
Ja, also wenn ich so an das Seminar zurückdenke bei Professor Treichel damals in der Uni, der meinte immer, die Leserinnen sind beruhigt, wenn die Figuren Arbeit haben. Dann kann man sich um die ganzen Sachen kümmern, die in dem Roman passieren, weil dann sind sie ja finanziert. Und ich dachte mir immer, das mag ja sein, aber es ist eigentlich viel interessanter, was die auf Arbeit machen. Also, das ist ja völlig verrückt. Wir gehen jeden Tag 8 Stunden irgendwo hin und leben dann ein völlig anderes Leben als zu Hause. Also, und manche nehmen dann die Arbeit noch mit oder leben dann auf der Arbeit oder leben in dem Büro oder manche können sich dem komplett verweigern. Aber diese Arbeit und das ganze Leben drumherum ist ja wirklich lebensprägend. Wenn man jemanden kennenlernt, dann ist ja oft die Frage, was machst du? Und dann erzählt diese Person nicht von sich, sondern von ihrer Arbeit und was sie da tut und wie stark sie damit in Identifikation tritt. Und klar ist das spannend. Also ich finde das auch total interessant, wenn ich jemanden irgendwas körperliches arbeiten sehe, den allein zu beobachten, wie manche Menschen da wirklich so richtig drin aufgehen, wie die wirklich darin versinken, als wenn das so eine Art geistige Übung wäre oder wenn das so verinnerlicht ist, dass man praktisch zu dieser reinen Tätigkeit dann schon irgendwann wird. Das finde ich erstmal ästhetisch schön zu beschreiben und gleichzeitig gibt es natürlich auch soziale Verwerfungen mit der Arbeit. Es gibt zu schlechte Löhne oder große Lohnunterschiede. Arbeit macht körperlich krank, Arbeit ist fordernd, Arbeit setzt unter Stress, Arbeit zerstört Beziehungen von Menschen und Arbeit vernichtet auch Menschen. Also Menschen sterben auf der Arbeit durch Unfälle oder durch andere Dinge. Und ja, da gibt es ja genug zu erzählen. Und wenn andere das nicht machen, dann übernehme ich das halt. Das ist ja okay. Es gibt ja einige Bücher, die auch solche Sachen machen, aber ich... Ich möchte einfach die Welt zeigen, die ich sehe. Und ich komme aus einem proletarischen Haushalt. Der leibliche Vater war Gleisbauer oder ist Gleisbauer gewesen, arbeitet als Müllwerker inzwischen. Der Stiefvater war jahrelang Kfz-Mechaniker, die Mutter im Büro. Mein Bruder ist Landwirt. Ich war selbst lange Techniker und habe natürlich dementsprechend auch einen großen Freundes- und Bekanntenkreis aus dem Handwerk. Und das ist interessant. Also da kann man viel, viel schreiben. Und ich war auch lange im Büro, auch da gibt es natürlich tolle Sachen. Also selbst im Filmischen, also wenn die Deutschen eine Serie drehen, also dann fällt mir sowas wie Stromberg ein, ne? Wo ja wirklich auch das Leben spielt.
Ich habe das Gefühl, wir haben über Ihre nächsten 5 Romane schon gesprochen. Wenn Sie für mich das
Nee, da habe ich noch ganz andere. Aber ja.
Und vielleicht ganz kurze Abschlussfrage. Das klang auch an. Ich habe das Gefühl, Sie haben immer auch so einen aktuellen Kontoauszug zu Ihren Figuren im Kopf, weil ganz viel gerechnet wird. Das hat man auch nicht so viel in Romanen. Haben Sie da sich schon mal ertappt, wie Sie so einen Kontoauszug innerlich erstellt haben für eine Ihrer Figuren?
Hier werden ja zumindest ganze Rechnungen aufgemacht, was so eine Bockwurst kostet und so eine Cola. Aber klar, also Sandra, die ist im Minus. Also die ist eigentlich völlig verschuldet und muss gucken, dass sie da rauskommt. Und dann trifft sie Dirk und der bietet ihr ein bisschen Geld an.
Wir haben einen Spannungsbogen, den finde ich ganz hervorragend zum Schluss, Dominik Mühlensiefen, weil eine offene Frage lässt sie zum Schluss zu diesem sehr schönen, sehr guten Roman greifen. Manchmal muss man sich entscheiden von Dominik Mühlensiefen, erschienen im Kanon Verlag. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.